Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 31. Episode von Mama macht Business. Im Gedankenkarussell spreche ich heute über mentale Stärke und gebe dir drei konkrete Ansätze, die dir dabei helfen können, deine innere Stärke zu entwickeln. In der Kaffeepause spreche ich mit Nadine Grund genau über dieses Thema innere Stärke, aber auch über emotionale Intelligenz bei Kindern und wie wir sie fördern können. In Mamas Werkzeugkiste bekommst du dann noch ein ganz praktisches Tool von mir an die Hand, das dir vielleicht bei der eigenen Selbstreflexion helfen kann. Gedankenkarussell. Neulich bin ich auf eine Aussage gestoßen, die mich wirklich tief beeindruckt hat und der ich absolut zustimme. Die Art, wie du mit deinen Kindern umgehst, ist ein Spiegelbild deines mentalen Wohlbefindens. Diese Worte haben mich echt innehalten lassen, denn ich finde, sie treffen einfach den Nagel auf den Kopf. Unser innerer Zustand, unsere mentale Stärke beeinflusst nicht einfach nur unser eigenes Wohlbefinden, sondern auch, wie wir eben mit unseren Kindern umgehen und letztlich auch mit der ganzen Welt um uns herum. Deshalb ist es gerade für uns als selbstständige Eltern so wichtig, unsere innere Stärke zu entwickeln und zu pflegen. Ich habe heute mal drei konkrete Ansätze für dich, die dir helfen können, dabei deine innere Stärke ja weiterzuentwickeln, zu formen. Starten wir mal mit Ansatz Nummer 1, den auch ich wirklich sehr strikt verfolge, und zwar Selbstreflexion. Selbstreflexion ist wirklich ein Schlüssel, um sich zu verstehen, um Sachen zu erkennen und damit auch innerlich zu stärken. Also nimm dir regelmäßig Zeit, bei dir selbst einzuchecken. Frag dich, wie geht es dir wirklich, was beschäftigt dich und welche Bedürfnisse sind gerade erfüllt bzw. sind nicht erfüllt. Diese bewusste Selbstreflexion ist wirklich entscheidend, um einfach eine Balance hinzubekommen zwischen dem beruflichen Engagement und den Anforderungen in der Familie. Und ich mache das sehr gern mit meinem Bullet Journal. Da ist die Selbstreflexion auch eine regelmäßige Praxis, die man täglich und jedes Mal, wenn man quasi im Bullet Journal schreibt, einfließen lässt. Und diese Selbstreflexion ist auch der Schlüssel dazu, dass man sich besser kennenlernt, dass man weiß, worauf kommt es einem im Leben an. Und wenn man diese Antworten irgendwann hat, die sich natürlich auch immer wieder verändern können, dann führt es einfach dazu, dass man sich innerlich stärken kann, dadurch, dass man ein gewisses Bild in sich aufbaut, dass man weiß, wo stehe ich gerade. Und das führt einfach zu einer inneren Ruhe und damit zu einer inneren Stärke. Denn nur wenn du klar bei dir selbst bist, kannst du auch klare und ruhige Entscheidungen treffen, sowohl im Job als auch zu Hause mit deinen Kindern, mit deinem Kind. Ansatz Nummer 2, Zeitmanagement. Ja, dieser Podcast dreht sich ja rund um Zeitmanagement, Selbstorganisation, das sind so die beherrschenden Themen hier. Es geht dabei nicht darum, nur Zeitmanagement als Aufgabe zu sehen, sondern vielmehr als einen Baustein, der eben auch dazu beiträgt, dass wir innerlich ruhig und ausgeglichen und damit auch stark sein können. Also eine gut strukturierte Organisation ist nicht nur eine Frage der Effizienz, sondern eben auch dieser inneren Ruhe. Und ich glaube, da kann mir fast jeder beipflichten, wenn man das Gefühl hat, man hat alle Zügel in der Hand, man hat einen Plan, man weiß, welche Schritte als nächstes kommen, dann ist man auch ruhiger, weil man einfach den Plan im Kopf hat. Man muss sich nicht fragen, was mache ich als nächstes, sondern man hat den Plan schon gemacht und damit kann man in den Momenten, wo es dann nicht darum geht, auch zur Ruhe kommen, weil man weiß, man hat ja einen Plan. Wenn du also deine Aufgaben und Verpflichtungen sinnvoll planst, schaffst du dir einfach Pufferzeiten, in denen du durchatmen und dich sammeln kannst. Und diese bewusste Zeitplanung hilft dir dann dabei, gelassener durch den Alltag zu gehen und deine Energie ganz gezielt für die wirklich wichtigen Dinge einzusetzen und eben auch für deine Kinder, für dein Kind. Ein dritten Ansatz, den ich auch verfolge, ist das Thema Wertearbeit. Das kann man ganz generell im Leben machen, also ein klares Bewusstsein dafür zu schaffen, was sind deine eigenen Werte, beruflich und persönlich, und das in ein Bild zu bringen, einen Einklang zu bringen miteinander, um das einfach immer wieder vor Augen zu haben, wenn man berufliche und persönliche Entscheidungen trifft. Wenn du dir darüber im Klaren bist, was dir wirklich wichtig ist, fällt es dir einfach leichter, Prioritäten zu setzen und dich nicht von äußeren Erwartungen oder von Druck leiten zu lassen. Ja, was heißt immer diese Wertearbeit? Letztendlich ist es wirklich auch wieder die Reflexion der eigenen Idee von Leben. Und wenn ich mich frage, was im Leben ist mir wichtig, dann kommt da jeder zu anderen Antworten. Das können so Werte sein wie Freiheit, Spaß, Abenteuer. Und diese Werte eben mal festzuhalten, vielleicht so 4 bis 5 Werte zu haben, die man sich einfach wirklich klar vor Augen führt, dass die für einen sehr, sehr wichtig sind. Das führt dazu, dass man immer wieder wie so eine Art Kompass hat. Diese Wertearbeit macht man ja ab und zu mal im Leben, jetzt nicht jeden Freitag oder so, sondern immer mal wieder, wenn man merkt, okay, jetzt sind gerade wieder große Veränderungen. Zum Beispiel, wenn man ein Kind bekommen hat, dann können sich diese Werte natürlich sehr stark verändern. Oder wenn man eben auch einen neuen Job angefangen hat, wenn man sich selbstständig gemacht hat. Also hier immer mal wieder zu schauen, stimmen meine Werte noch mit meiner inneren Überzeugung überein? Und das stärkt uns dann wieder innerlich, dass wir einfach wissen, wo wir lang gehen wollen. Und gerade in turbulenten Zeiten sind wir dadurch einfach besser verwurzelt. Indem du diese Ansätze in deinen Alltag integrierst, denke ich, legst du ein Fundament für eine starke innere Basis, die dir einfach sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich Halt geben wird. Denn letztlich sind wir immer nur so stark, wie wir innerlich auch gefestigt sind. Und das spiegelt sich einfach in allem wider, was wir tun. Und vor allem auch in der Art, wie wir mit unseren Kindern umgehen. In der Kaffeepause spreche ich heute mit Nadine Grund über innere Stärke und emotionale Intelligenz bei Kindern. Kaffeepause. Nadine Grund führte ihr Weg nach dem Abi von Kassel über Leipzig und Stuttgart bis ins sonnige Rheinland. Was als klassische Karriere in der Wirtschaft begann, entwickelte sich in eine andere Richtung. Als Produktmanagerin in der Automobilbranche war Nadine erfolgreich, doch das Menschliche kam ihr zu kurz. So entschied sie sich für eine Coaching-Ausbildung in Köln. Während der Ausbildung war sie bereits schwanger und legte in der Elternzeit den Grundstein für ihr eigenes Business. Heute ist Nadine Mutter eines 2,5-jährigen Kindes, Gründerin und Coach, die andere auf ihrem Weg unterstützt mit einem klaren Fokus auf Menschen und ihre Entwicklung, fernab von reinem Profitdenken. Dabei beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema innere Stärke und der Bedeutung emotionaler Intelligenz bei Kindern. 2 zentrale Aspekte, die für sie in ihrer Arbeit eine besondere Rolle spielen. Ja, herzlich willkommen, liebe Nadine. Ich freue mich riesig, dass es heute endlich geklappt hat mit uns beiden.
Hallo Lisa, ich freue mich auch sehr.
Ja, das war ja wirklich eine lange Reise bis hierher. Aber jetzt ist es endlich soweit und wir nehmen diese Folge jetzt Ende April auf. Und wenn wir die hören, ist es schon weit fortgeschritten im Jahr. Aber so ist das so ein bisschen mit der Planung irgendwie und mit dem Zeitmanagement als Mutter und irgendwie alles koordiniert kriegen. Also ich bin weit im Voraus, aber wir sprechen heute über dich, über dein Business, was du machst, wie du da hingekommen bist, vor allem auch, wie du das Thema innere Stärke ganz klar für dich findest, also warum das für dich so ein wichtiges Thema ist, und zum Thema emotionale Intelligenz bei Kindern. Das ist super spannend, was du da so in den letzten Jahren gemacht hast. Ich würde sagen, wir starten erstmal an dem Punkt. Mich würde total interessieren, du hast ja, ich habe es in der Einführung jetzt schon über dich erzählt, du hast quasi in der Elternzeit gegründet und bist dann nicht mehr in deinen alten Job zurückgekehrt. Wie hast du diese Entscheidung getroffen? Ist dir das schwer gefallen? Bist du da ganz gut reingekommen, dadurch, dass es auch so ein Break gab mit der Elternzeitpause? Wie war da so dein Prozess im Kopf sozusagen?
Ja, grundsätzlich bin ich jemand, der sehr gerne seine eigenen Ziele setzt und auch verfolgt. Also bei mir passiert es selten, dass ich mich schwer mit solchen großen Entscheidungen tue. Da weiß ich, dass das auch anderen schwerer fallen kann. Aber was mir sicherlich geholfen hat, war, dass ich in der Coaching-Ausbildung, die ich während meiner Elternzeit gemacht habe, festgestellt habe, dass es das ist, dass das, also Coaching, das ist, was mich so erfüllt, in Kontakt zu kommen mit sich selbst, aber auch mit anderen. Und ich einfach wusste, dass wenn ich jetzt zurück in meinen alten Job als Produktmanagerin gehe, ich mich jeden Tag ärgern werde darüber, dass ich nicht das mache, was eigentlich meine Leidenschaft ist und worin ich auch deutlich besser bin. Deswegen ist es mir ehrlicherweise nicht sonderlich schwer gefallen, sondern ich habe mir dann ein Herz gefasst und gesagt, okay, das muss es sein. Ich muss auf jeden Fall ausprobieren, ob es funktioniert. Das ist natürlich auch von einem sehr privilegierten Standpunkt her gesprochen, weil mein Mann definitiv in einer Festanstellung ist und für das gemeinsame Einkommen auch im Zweifel überbrückungsweise hätte sorgen können.
Genau, das ist natürlich immer eine gute Position. Aber nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem den Mut haben und irgendwie dran glauben. Sonst braucht man es, glaube ich, nicht starten, weil Selbstständigkeit ist hart. Das schenkt einem keiner. Und du hast zwar diese Ausbildung gemacht, aber das heißt ja nicht, dass du damit sofort Fuß fasst. Also was dann daraus wird, musst du ja bestimmen. Und gerade beim Thema Coaching, da würde ich gerne mal so ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wahrscheinlich habe ich das auch noch nicht so ganz durchstiegen. Wenn Menschen sagen, sie haben eine Coaching-Ausbildung gemacht, dann kann das ja alles und nichts heißen. Wonach geht man denn da, wenn man sich für so ein Thema interessiert? Wie suche ich mir denn da eine Schule, eine Ausbildung? Wonach gucke ich da?
Ja, da gibt es wirklich unheimlich viele und vor allem ist auch aus meiner Sicht ein großes Problem, dass der Coaching-Begriff nicht geschützt ist in Deutschland. In Österreich beispielsweise gibt es viel strengere Auflagen, was man als Coach auch an Mindestanzahl an Selbsterfahrungen, also Stunden, wo man selbst Coaching-Methoden ausprobiert, absolvieren muss, um sich überhaupt Coach nennen zu können. Und deswegen ist es in Deutschland tatsächlich eine sehr schwierige Aufgabe für sich, die passende Ausbildung zu finden. Bei mir war es das Glück, dass ich mich von einer Freundin habe beraten lassen, die auch selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Ich habe sie schon eine ganze Weile bei Instagram in meinem Feed gesehen, wie sie auf einmal ganz andere Sachen postet. Und dann bin ich mit ihr in Kontakt getreten und meinte, Mensch, Ali, was machst du denn da? Wo kommt denn das auf einmal her? Das klingt total interessant. Und dann hatte sie mir die Coaching-Ausbildung an der Uni Köln empfohlen. Das heißt, ich hatte auch da gar nicht so viel Recherche betrieben, sondern eigentlich sehr meinem Bauchgefühl vertraut, ob das, was sie so beschreibt, was ich dann natürlich auch auf der Website gefunden habe und sich vor allem auch aus dem Kennenlerngespräch mit dem Professor ergeben hat, ob das passt zu meiner Vorstellung davon, wie der Mensch im Mittelpunkt von Unternehmen stehen soll und wie aber auch generell der Mensch mehr in Kontakt mit sich kommen soll. Das heißt, ich habe im Prinzip meine Werte klar gehabt, wusste, was mir wichtig ist in so einer Ausbildung und habe das abgeglichen mit dem Angebot. Es gibt so viele Websites und Institute inzwischen, dass ich vorschlagen würde, tatsächlich ganz pragmatisch ranzugehen, wenn man eine Coaching-Ausbildung macht und sich erstmal zu überlegen, möchte ich die vor Ort oder remote machen? Und wenn ich sie zum Beispiel vor Ort mache, dann habe ich ja schon viel weniger Möglichkeiten, auf die ich zurückgreifen kann. Und da dann einfach mal wirklich in Kennenlerngespräche zu gehen und sich mit den verantwortlichen Dozenten auch mal auszutauschen, wo die Schwerpunkte liegen.
Und wie hast du dann deine Positionierung gefunden? Du bist ja mit dem Thema innere Stärke verbunden ganz stark und schreibst dir das auch ganz groß auf die Fahnen. Wie hast du diesen Schwerpunkt ausgemacht? Warum der?
Das ist eine super spannende Frage und an dem Thema Positionierung feile ich auch immer wieder und immer noch. Das ist für mich nichts, was fertig ist, sondern was auch wachsen darf und sich entwickeln darf, vor allem auch konkreter werden darf. Tatsächlich letzte Woche hatte ich erst ein Coaching mit Caro, die wir ja auch beide kennen. Caro begleitet ja Coaches in der Selbstständigkeit und habe genau an dem Thema Profil schärfen und Positionierung auch nochmal gearbeitet, weil für mich zwar schon immer klar war, dass innere Stärke total wichtig ist. Das habe ich selbst erfahren. Also es gab eine Zeit, bevor mein Mann und ich entschieden haben, nach Düsseldorf zu ziehen, die war nicht so rosig. Da hatten wir auch echt eine Krise. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es halt eigentlich ist, erstmal mit sich selbst im Reinen zu sein und für sich zu wissen, was brauche ich, was tut mir gut, was sind meine Werte in einer Partnerschaft, aber auch im Berufskontext. Also so, ja, ich hatte wie so eine kleine Sinnkrise, kann man vielleicht sagen. Und daraus ist eigentlich für mich schon ganz intuitiv dieser Schwerpunkt innere Stärke gewachsen, den dann aber auch so zu beschreiben, dass er Klienten anzieht und andere Menschen auch verstehen, was ich damit meine, ist tatsächlich eine Herausforderung. Und da habe ich dann auch mit Caro letzte Woche nochmal viel an der Sprache, zum Beispiel für meine Website, gearbeitet. Also was für Phrasen nutze ich eigentlich, um meinen Coaches und potenziellen Klienten zu vermitteln, was ich eigentlich genau damit meine mit innerer Stärke. Ist ja doch auch ein ziemliches Buzzword irgendwie.
Ja, da ist ja zum einen immer spannend, was ist SEO-relevant, und auf der anderen Seite, was beschreibt eben tatsächlich wirklich das, was du auch wirklich meinst? Da muss man ja immer so ein bisschen die Balance finden. Die Folge mit Caro, das war die allererste Folge hier bei Mama macht Business. Die packe ich auch mal in die Shownotes. Die könnt ihr auch gerne nochmal hören. Da gibt es auch spannende Einblicke ins Thema Coaching. Jetzt hast du ja gleichzeitig mit dem Start in die Selbstständigkeit und als Coach bist du auch Mama geworden. Oder du bist erst Mama geworden und dann bist du gestartet in diesen Coaching-Bereich. Aber trotzdem hattest du ja diese neue Herausforderung, Mutter sein. Wie hat denn das deinen Businessweg beeinflusst? Inwiefern ist deine innere Stärke dadurch gewachsen oder hat dadurch auch nochmal Herausforderungen erfahren?
Okay, wow, dann machst du eine Pandora-Box auf. also ja, ständig, täglich, überall. Ich glaube, das geht schon los mit Dingen, die ich eigentlich im Alltag meines Coachings gar nicht so oft verwende, aber mit solchen Sachen wie Embodiment, also den Körper spüren in der Schwangerschaft zum Beispiel, das war für mich total neu, da verändert sich ja total viel am Körper, man spürt auch diese Tritte im Bauch dann, und da einfach ganz bewusst auch mal hinzuspüren und dann auch zu merken, wenn man sich vielleicht übernommen hat, weil man noch joggen war, obwohl es irgendwie schon der 6. Monat ist oder so, ne, dann darauf zu hören und sich eine Pause zu gönnen, also das war für mich eine sehr große Lehre, noch bevor Juli überhaupt da war. Dann aber auch das Vertrauen da rein, wie stark wir eigentlich als Frauen sind bei dieser Geburtserfahrung. Ich erinnere sehr gerne das unheimlich demütige Gesicht meines Mannes, als dann Juli auch auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, das erleben auch viele Frauen so, dass sie da nochmal sehr über sich hinauswachsen können und einfach Wunder vollbringen können, was eben Männer auch nicht können. Und in der Schwangerschaft und bis hin zu heute zieht sich eigentlich durch das Thema, auch dieses Wertethema auch zu definieren, immer wieder neu im Alltag. Das bedeutet, was ist mir wichtig in meiner Partnerschaft, was ist mir wichtig in meiner Beziehung, was ist mir aber auch wichtig für mich selbst. Und das immer wieder zu reflektieren, auch zu gucken, wo bin ich denn da gerade, wie erfüllt ist zum Beispiel mein Wunsch nach Geborgenheit oder mein Wunsch nach Selbstverwirklichung. Und das geht auch, glaube ich, schnell verloren, wenn man so im Alltag mit Kind unterwegs ist. Dieses Thema Mental Load ist ja riesig und klaut unheimlich viel Kapazitäten im Hirn. Und dann aber trotzdem immer wieder auch den Check-in bei sich selbst zu machen und zu überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade, welcher Tank ist sozusagen gerade leer.
Da hast du natürlich ganz gute Werkzeuge mit an der Hand, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Coaching-Ausbildung ja auch viel Auswirkungen auf die eigene Beziehung haben kann und wahrscheinlich auch auf das Thema Erziehung bei Kindern, weil man natürlich mit einem ganz anderen Blick an die Sachen geht und vielleicht auch mal Fragen stellt, die man sich sonst gar nicht stellen würde. Ist ja auch immer, viele fangen so einen Coaching-Prozess ja auch deshalb an, weil sie selber den Bedarf spüren und sich dadurch natürlich auch weiterentwickeln und einfach gemerkt haben, zumindest habe ich immer so den Eindruck, und dadurch einfach merken, wie positiv sich das auf sie selbst auswirkt, und das dann quasi an andere weiterzugeben, liegt ja relativ nahe. Klar, du hast schon angesprochen, man braucht da natürlich Erfahrung und erstmal Zeit, bis man das natürlich auch entsprechend vermitteln kann. Aber ja, es ist ein spannender Ansatz mit dieser inneren Stärke. Gleichzeitig ist das Thema emotionale Intelligenz, oder du musst mich da noch mal ein bisschen abholen, emotionale Bildung, das sind so verschiedene Schlagwörter, Buzzwords, die auch da rumfliegen, bei Kindern. Das ist auch ein Thema, was du in den letzten Monaten, glaube ich, auch vorangetrieben hast. Was ist erstmal diese emotionale Intelligenz und was war genau dein Projekt in den letzten Monaten?
Emotionale Intelligenz ist, und das gibt es bei Kindern wie bei Erwachsenen, die Fähigkeit, sich mit seinen eigenen Emotionen, aber auch Bedürfnissen, die dahinter liegen, auseinanderzusetzen. Das bedeutet, sie wahrzunehmen, sie zu verstehen und sie im besten Falle auch zu artikulieren oder damit gut umzugehen. Und tatsächlich ist das bei uns Erwachsenen oftmals viel weniger intuitiv als bei Kindern. Also Kinder spüren ihre Emotionen und äußern sie. Aber wir Erwachsene, gerade auch zum Beispiel, ich arbeite ja auch mit Teams zusammen und Führungskräften, gerade in diesem Business-Kontext passiert es ganz oft, dass Personen ihre Emotionen zurückhalten, um vielleicht nicht aufzufallen oder keine Ressentiments zu schüren. Und auch Mütter, da erlebe ich das auch zum Beispiel bei Freundinnen von mir, aber auch einzelne Coaches, die Mütter sind und bei mir im Coaching waren, genau zu diesem Thema innere Stärke, haben diese Fähigkeit verlernt, eben bei sich einzuchecken und zu überlegen, okay, wie geht's mir gerade, was ist mein darunterliegendes Bedürfnis von diesem Gefühl, was ich gerade spüre und wie gehe ich damit jetzt ganz akut in dieser Situation um. Genau, und was ich da jetzt mache seit ein paar Monaten tatsächlich, ist, dass ich Workshops an Grundschulen gebe für die Kinder im fortgeschrittenen Grundschulalter mit dem Thema Reise zu den Emotionen. Und das ist ganz spielerisch. Wir haben dann eine kleine Schatzkarte, wo die Kinder von Insel zu Insel reisen und so auf die Forschung gehen zu ihren eigenen Emotionen. Das heißt, das Thema innere Stärke und der Zugang zu den eigenen Gefühlen, den versuche ich da in der Grundschule ein bisschen näher zu bringen und zu vermitteln und den Kindern zu helfen, ihre Emotionen zu verstehen und tiefer einzutauchen.
Weil die Erfahrung zeigt, dass man mit dem Größerwerden des Kindes eigentlich das auch wieder so ein bisschen erdrückt sozusagen oder dass es eben bei vielen Kindern dann nicht mehr so relevant ist und dann man wieder das so ein bisschen schulen möchte. Oder was ist der Gedanke?
Es gibt so viele verschiedene Gründe, so viele Einflussfaktoren, warum Kinder verlernen, Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen. Wenn wir jetzt an die Schule denken, und deswegen glaube ich auch, dass der Workshop bei Grundschulkindern gut aufgehoben ist, ist schlichtweg weniger Zeit für das Thema Emotionen, weil unser Bildungsplan ja vorsieht, dass bestimmte Felder in Mathe, Deutsch und so weiter abgearbeitet werden müssen. Zum Glück wird das Thema Glück und Emotionen an immer mehr Schulen tatsächlich auch schon als Bestandteil von einem Lehrplan mit aufgenommen. Das finde ich super. Aber ich glaube, es ist immer noch zu wenig und deswegen setzt der Workshop halt auch genau da an, den Kindern extra Raum zu geben, sich da mit den Emotionen auseinanderzusetzen. Und dann hast du eben kleine Kinder angesprochen. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn jemand als Elternteil bereits gelernt hat, von seiner Mutter oder seinem Vater bestimmte Emotionen zu unterdrücken oder dass der Umgang mit beispielsweise Wut oder auch Tränen nicht gelernt wurde, dann geben Eltern das weiter. Also wenn ich als Vater beispielsweise immer gehört habe, jetzt wein doch nicht, stell dich nicht so an, und mein Kind ist dann natürlich nicht im Säuglingsalter, da ist ja Weinen ganz normal, ja, aber wenn es jetzt so um die Trotzphase geht, also unsere beiden Kinder sind ja auch so 2,5, also gerade mittendrin, wenn die ihre Emotionen da austesten und das gerade lernen, den Zugang dazu, und dann bekommen sie gesagt, wein doch nicht, dann ist das schon der erste Schnitt an einem Gefühlsast sozusagen, der abgeschnitten wird, ja. Und da, glaube ich, kann das schon sehr früh losgehen, dass die Emotionen verlernt werden.
Genau, das meinte ich so ein bisschen, dass ja sie eigentlich mit der Fähigkeit geboren werden, sozusagen ihre Emotionen auszudrücken. Aber dann, wenn man natürlich als Eltern, klar, auf der einen Seite hat man die eigene Last vielleicht aus der eigenen Erziehung, dass wir sind ja eine Generation, die eigentlich das erste Mal so ein bisschen bricht mit diesen, ich sag mal, älteren Erziehungsmethoden, die man heute einfach nicht mehr anwendet, die einfach deplatziert sind, weil man auch weiß, dass es dem Kind nicht gut tut. Und wir sind eine Generation, die sehr bewusst erziehen, die eben bindungsorientiert erziehen. Also meine Eltern haben jetzt, klar, die haben es auch bindungsorientiert versucht und so weiter, aber die haben sich nicht diese komplexe Frage sozusagen gestellt. Jetzt, unsere Generation beschäftigt sich sehr viel bewusster damit und wir sind ja sozusagen die erste Generation, die jetzt ihre eigene Erziehung aufbrechen muss und sagen muss, ich mache es jetzt halt anders. Und ich glaube, da gibt es eben Menschen, denen gelingt das natürlich ein bisschen besser, weil sie sich einfach sehr gut reflektieren können. Und wenn es dir natürlich nicht so gut gelingt, dann ist natürlich das Ergebnis wahrscheinlich, dass dein Kind eben ähnlich wieder
Emotionen unterdrückt. Deshalb super spannend, dass du dann eigentlich nochmal so kurz nach dieser, eigentlich wo es ursprünglich verankert ist in dieser Zeit, dass du dann wieder ansetzt und sagst, komm, wir gucken nochmal, wie geht denn das eigentlich mit den Emotionen, und nicht erst im Erwachsenenalter dann sagst, also übrigens, ihr habt auch Emotionen. Das fängt ja schon da an, dass viele ja Emotionen gar nicht benennen können.
Ja, total. Also das habe ich regelmäßig, und das treibt mich auch so an, das jetzt mit den Kindern zu erarbeiten, das Emotionsthema. Ich habe das regelmäßig in meinem Coaching-Alltag, und da ist es echt egal, ob das eine junge Führungskraft ist oder der Manager oder eine selbstständige Mutter. Die haben nicht mehr die Kompetenz, entweder Zugang zu ihren Emotionen zu finden. Das ist schon eigentlich die schlimmste Stufe, wie ich finde, ne? Wenn sie schon gar nicht mehr spüren, was überhaupt gerade los ist. Da braucht es auch echt lange. Also da arbeiten wir über 3-4 Sitzungen, überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht's mir gerade, wo sitzt das Gefühl gerade in meinem Körper. Und dann aber auch das wirklich zu artikulieren und sich auch zu trauen, das Gefühl zu äußern. Und da, das ist auch, ne, weil selbstständige Mütter ja auch so deine Zielgruppe sind, hier für mich eine ganz wichtige Botschaft. Liebe Mamas, bitte checkt euch häufiger in euren Körper ein und überlegt, wie es euch gerade geht. Weil nur wenn es euch gut geht, könnt ihr auch Hilfe für euer Kind sein und da unterstützen. Ich hatte neulich eine Klientin, die hat auch an diesem Thema gearbeitet, und dann haben wir dieses Bild von dem Sicherheitsgurt im Flugzeug gezeichnet. Ja, wir müssen uns immer erst selbst anschließen, bevor wir unserem Kind helfen können. Das ist total schwierig, das zu verstehen und zu verinnerlichen, aber es ist der einzige Weg, wie beide heile aus so einer Situation rauskommen können. Und das gilt für mich auch für das Thema Emotionen. Ja, und es soll kein Druck sein, den ich hier erzeugen möchte. Es ist super schwierig, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Es ist auch ein langes Thema. Ich bin da auch selber für mich immer noch dran. Aber ich glaube, es kann auch sehr schnell sehr viel auflösen, wenn wir beispielsweise Vorbild sind im Umgang mit Emotionen und auch vor unseren Kindern mal eingestehen, dass wir gerade verzweifelt, traurig oder auch wütend sind. Also da sollten die Emotionen auch Platz haben. Natürlich verständlich kommuniziert.
Wichtiger Punkt. Aber das ist jetzt super spannend. Nadine, du musst mir jetzt mal erklären. Stichwort Positionierung. Jetzt hast du zum einen die Zielgruppe selbstständige Mütter. Du bist aber auch in Unternehmen unterwegs, machst Führungskräfte und Mitarbeiter. Und dann hast du die Kinder. Wie machst du das jetzt in deiner Positionierung? Weil das ist ja schon eine große Range an Leuten. Hast du unterschiedliche Webseiten für beide Themen? Also wie sorgst du dafür, dass nach außen trotzdem klar ist, die Nadine steht für innere Stärke-Coaching?
Ja, tatsächlich bespiele ich 2 Kanäle in der Kommunikation auf unterschiedliche Weise. Also ich bin auf LinkedIn vertreten und habe da insbesondere den Fokus auf Business-Kontakte, auf das Thema innere Stärke in Teams. Also Teambuilding ist auch ein sehr wichtiger Teil von meiner Arbeit. Da geht es aber auch um deine innere Stärke als Führungskraft. Was ist dir wichtig? Wie möchtest du als Führungskraft sein? Wie gehst du vielleicht auch damit um, wenn Anforderungen von deinem Chef kommen und du gleichzeitig deinem Team gerecht werden möchtest? Wo bist du dann noch in dieser ganzen Bubble? Und auf Instagram beispielsweise weiß ich, dass da primär private Coaches unterwegs sind, die potenziell zu mir finden können. Das heißt, da mache ich in der Kommunikation eher den Fokus auf das Thema innere Stärke für beispielsweise Mütter, aber tatsächlich auch hier und da für Kinder oder für Beziehungen. Und ja, es ist so, ich habe keinen Schwerpunkt in der Zielgruppe. Also ich sage nicht, ich mache innere Stärke nur für Frauen oder nur für Kinder. Aber das liegt auch ehrlich gesagt daran, dass ich glaube, dass es für alle gleichermaßen wichtig ist. Und ich auch ganz ehrlich gesagt mit allen sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Der Mix macht es dann irgendwie für mich. Und bei der Website, da habe ich tatsächlich beide Positionen, also privat, aber auch Business und auch das Thema für Kinder ausgewiesen. Da findet jeder das, was er braucht.
Ja, das ist ja immer so ein Tipp jetzt, sozusagen eine Positionierung zu finden, die relativ spitz ist, einfach weil es natürlich in der Kommunikation ein bisschen einfacher ist. Wenn man dann natürlich verschiedene Zielgruppen hat, muss man immer sehr genau gucken, wie spricht man sie an. Es kann natürlich genauso gut funktionieren, wie du das sagst, nicht? Also man muss sich einfach nur dessen total bewusst sein. Deshalb ist es total spannend, wie du das eben handelst. Gehen wir mal zu deinem ganz praktischen Arbeitsalltag? Reist du viel? Wie handelst du das mit Familie? Bist du da gut gebackupt, sodass du das möglich machen kannst? Oder arbeitest du viel virtuell? Wie sieht das so bei dir aus?
Also für die Coachings mit Teams bin ich sehr, sehr gerne direkt vor Ort, weil so viel zwischen den Menschen passiert, das kann man im digitalen Raum aus meiner Sicht gar nicht so gut auffangen. Und wenn es aber um 1:1 Coachings geht, dann bin ich in Bezug auf den Business-Kontext sehr viel virtuell unterwegs. Das ist für Führungskräfte meist auch effizienter, ein virtuelles Coaching zu machen. Und das hat sich für mich auch bisher sehr gut angefühlt. Tatsächlich war meine Ausbildung ja in der Corona-Zeit. Deswegen war auch meine Coaching-Ausbildung remote und ich habe sehr viele Tools auch digital gelernt, sodass ich sie im Remote-Setting auch gut anwenden kann. Für die Kinder, für die Workshops an Grundschulen gehe ich natürlich an die Schulen. Das ist also genauso wie in dem Team-Kontext in Firmen. Da passiert auch so viel im Klassenraum dann. Und vor allem bin ich auch sehr auf eine pädagogische Fachkraft an meiner Seite angewiesen, die Kinder auch schon kennt, um da gut den Rahmen zu halten und den Workshop durchzuführen. Und wenn es um 1:1 Klienten im privaten Setting geht, dann ist es so und so. Also manche kommen tatsächlich noch aus dem Stuttgarter Raum, wo ich ja auch beruflich eine Weile unterwegs war in meiner alten Tätigkeit als Produktmanagerin. Und da passiert es dann oft, dass wir Remote-Coachings machen. Einige Klienten sind aber auch hier im Raum Düsseldorf. Die haben sich über Mund-zu-Mund-Propaganda ergeben. Und dann haben wir auch ein Coaching hier vor Ort. Genau. Und das soziale System, was mich so auffängt in dem Thema Kinderbetreuung zum Beispiel, das ist, was das Familiäre angeht, relativ knapp. Also leider sind unsere jeweiligen Eltern entweder schon zu alt oder zu weit weg, um regelmäßig einzuspringen. Also 2,5 Stunden Fahrt für eine Strecke sind dann leider einfach zu weit für mal eben kurz vorbeikommen für ein Coaching. Mein Mann und ich teilen uns die Zeit so gut es geht auf. Das heißt, es gibt für mich fixe Zeitfenster, die ich für Coachings einplane. Und eigentlich planen wir dann aber auch jede Woche neu, gerade wenn die Kita mal ausfällt und irgendwie das Kind kurzfristig abgeholt werden muss, wegen Fieber oder sonst was, dann haben wir eigentlich die klare Regelung, wenn ich einen direkten Coaching-Termin habe, geht der vor, dann springt mein Mann ein. Und wenn ich aber jetzt in Anführungszeichen nur Backoffice-Arbeit mache, dann versuche ich, meine Tochter abzuholen. Da haben wir inzwischen eine ganz gute Regelung gefunden und zum Glück auch eine Babysitterin, die dann hier und da noch übernimmt.
Das heißt, ihr habt das auch ganz klar so besprochen.
Ja, ja.
Dass das klar ist und nicht so wabernd im Raum steht und nur so gesagt wurde mal, sondern es ist schon wirklich bei euch so gesetzt und dein Mann hat auch die nötige Flexibilität und ist da. Wie ist das bei deinem Mann, der ist Vollzeit oder wie ist der unterwegs?
Genau, der hat einen 40-Stunden-Festvertrag, geht auch 3 Tage ins Büro und hat dann 2 Tage Homeoffice. An den Homeoffice-Tagen kann er auch mal ab und zu ein bisschen einspringen. Aber ja, wir haben es klar besprochen. War auch nicht einfach.
Ja, da hat sich natürlich durch Corona auch viel geändert, dass eben viele auch einfach zu Hause arbeiten. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen flexibler sein, als wenn man immer irgendwo hin muss. Wir gehen mal auf dein Zeitmanagement generell. Wie organisierst du dich denn so im Business? Also wie planst du selber deine Termine? Du hast jetzt schon angesprochen, du hast feste Zeitfenster. Vielleicht sagst du auch, es gibt feste Coaching-Tage sozusagen bei dir. Gibt es dann bestimmte Zeiten, wo du die ganze Backoffice-Arbeit machst? Wann machst du Marketing? Wie handelst du deine Planung da?
Da hatte ich ganz zu Beginn einen ganz anderen Plan, als ich ihn jetzt habe. Also ich glaube, ausprobieren ist da die erste richtige Strategie. Ich dachte nämlich, ich könnte jeden Tag so ein bisschen Zeit unterbringen. Da war ja auch Juli noch nicht in der Kita, sondern noch zu Hause. Und dann dachte ich, immer wenn sie Mittagsschlaf macht, dann mache ich halt was für die Selbstständigkeit. Da habe ich schnell gemerkt, dass das A, nicht planbar ist und B, auch sehr erschöpfend. Dann habe ich umgeplant und tatsächlich auch meinen Mann und die Babysitterin mit ins Boot geholt und gesagt, ich brauche definitiv, insbesondere für sowas wie Contentplanung oder strategische Themen, einen ruhigen halben Tag, also mindestens 3 Stunden, wo ich ganz garantiert, ohne dass vielleicht das Kind doch schneller aufwacht als geahnt, Sachen abarbeiten kann. Und das ist meine Fokuszeit für eben so kreative und konzeptionelle Themen. Wenn es um die Planung von meinen Coachings geht, versuche ich tatsächlich relativ viel Flexibilität unterhalb der Woche zu gewährleisten. Also das heißt, ich habe nicht nur montags oder dienstags meine Coachings, sondern ich möchte wirklich jeden Wochentag anbieten. Und da sind es dann aber unterschiedliche Uhrzeiten. Und das hängt immer sehr stark damit zusammen, wie der Monat aussieht. Also wie zum Beispiel die Betreuung gewährleistet ist in der Kita. Wir haben da wirklich aktuell die Hütte brennt, würde ich sagen. Also da sind alle 2-3 Tage fallen da die Betreuungen aus und dann gucken wir, welche Tage davon kann beispielsweise die Babysitterin schon abdecken und nicht. Zum Glück kann die auch sehr gut vorplanen und das sind dann die Tage, die ich meinen Klientinnen anbiete.
Ja, das ist höre ich immer wieder, vor allem eher aus den westdeutschen Städten, muss man halt sagen, dass das Thema Care-Krise da echt riesig ist. Ich kenne das gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Hier ist das, also ich habe hier noch nie Notbetreuung gehabt und ich habe auch noch nie mein Kind abholen müssen, weil die Kita nicht konnte oder so. Ich glaube, es gab mal einen Tag, wo die darum gebeten haben, dass man sein Kind vielleicht mal früher abholen soll, wenn man Zeit hat oder so. Aber das war wegen Krankennotstand. Ja, und ich, wenn ich das eben mit anderen vergleiche, die eher in ostdeutschen Städten wohnen oder Berlin, sage ich jetzt mal, die kennen das auch nicht so sehr. Das ist schon eher ein westdeutsches Problem. Da ist einfach die Versorgung knapper. Das ist natürlich, habe ich auch in anderen Episoden schon besprochen, das ist ein historisch gewachsenes Problem natürlich. Und jetzt wird es halt immer knapper. Es ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich denke jetzt gerade daran, wenn du über emotionale Intelligenz sprichst bei Kindern und du bist ja jemand, der da sehr bewusst drauf achtet, so kann ich mir auch vorstellen, dass du natürlich bei deinem Kind auch besonders viel Wert darauf legst, dass dein Kind seine Emotionen eben ausleben kann, in Anführungszeichen, artikulieren lernt und du versuchst zu spüren, was ist das Bedürfnis. Und wie passt das jetzt mit deinem Alltag als Selbstständige zusammen? Wie anstrengend empfindest du das manchmal, diese Balance hinzukriegen zwischen den Bedürfnissen deines Kindes und deiner Arbeit, deinen Bedürfnissen letztendlich, dich ja ein Stück weit auch glücklich zu machen und erfolgreich zu sein? Wie handelst du das?
Ja, ich finde es total anstrengend. Also das ist eine Aufgabe, die ist, glaube ich, auch für mein gesamtes Leben bestimmt. Ich bin auch jemand, der sehr gerne sehr schnell und sehr effizient arbeitet. Das heißt, so Strukturen schaffen, das ist schon mal grundsätzlich was mir nicht schwer fällt. Aber es hat oft zur Folge, dass ich mir denke, naja, dann isst du halt nur in 5 Minuten schnell und dafür kannst du aber noch ein Coaching nachbereiten. Oder jetzt machst du mal noch schnell den Haushalt. Das ist ja auch irgendwie mal ganz nett, wenn man in Ruhe die Wäsche aufhängen kann, statt wenn das Kind irgendwie ständig was will. Machst du das lieber jetzt noch und dann holst du gleich die Juli ab. Und das ist für mich ganz, ganz schwierig auch, immer wieder mich dran zu erinnern, dass ich meinen Bedürfnistank erstmal selber auffüllen muss, bevor ich Juli abhole. Ich versuche da verschiedene Sachen. Also inzwischen habe ich mir einen tatsächlichen Mittagessen-Blocker eingestellt, den ich auch nicht mehr absage und den ich mich festhalte. Je nachdem, wenn ich weiß, dass der nächste Tag anstrengend wird, dann bereite ich mir das Mittagessen abends schon vor oder überlege mir zumindest, was ich irgendwie einigermaßen zeitnah kochen kann und schnell kochen kann und nehme mir dann aber bewusst diese mindestens 45 Minuten, um zu kochen, zu essen und auch nicht auf irgendeinen Bildschirm zu gucken, weder Smartphone noch Laptop, denn da, kommen natürlich auch schnell wieder irgendwelche E-Mails rein. Dann gibt es auch so pragmatische Sachen wie Meal Prep am Abend für das Frühstück, ne, dass man die Haferflocken schon mal vorbereitet oder so. Also solche Dinge, da probiere ich mich immer wieder aus, ja, was es dann genau ist, was gerade hilft.
Ich meine, auch so ein bisschen diese Entscheidung, also wenn man so morgens vielleicht merkt, eigentlich ist das Kind heute nicht so richtig ready und irgendwie wird es am liebsten zu Hause weiterspielen. Und man selber denkt auch so, oh Gott, wie gerne würde ich jetzt eigentlich einfach gerne. Ich finde das eine wahnsinnig anstrengende Situation, dann selber auch zu sagen, ja nee, es geht jetzt nicht. Ich muss jetzt durchziehen und dann darauf zu achten, dass es eben dem Kind damit emotional gut geht. Also dass man da ja nicht irgendwas übergeht. Das finde ich wahnsinnig herausfordernd im Alltag. Und ich muss sagen, es würde mich jetzt mal interessieren aus deinem Blickwinkel. Ich finde das in der Selbstständigkeit viel, viel einfacher als in einem Angestelltenverhältnis, weil ich nicht pünktlich immer irgendwo sein muss. Also gut, du hast ja viel Kundentermine. Bei mir ist es schon so, ich lege mir die schon mit Puffer so weit weg, dass ich morgens das Spiel habe, flexibel sein zu können. Und ich finde das, ich habe halt gerade momentan noch einen Angestelltenjob nebenbei. Und da finde ich es eine wahnsinnige Herausforderung, wenn ich da wirklich pünktlich irgendwo sein muss, das dann zu vereinbaren mit dem, wir gucken, wie es uns beiden emotional geht, bis wir in den Tag gestartet sind, mega anstrengend. Ich meine, du hast ja nun das jetzt in der Rolle gar nicht kennengelernt, aber du kennst das wahrscheinlich auch als Problematik von Coaches, so dieses Thema Anstellung, pünktlich irgendwo sein. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich kann mich da schon reinfühlen, was du sagst. Vor allem hast du wahrscheinlich auch in dieser festen Stelle ebenfalls Termine, nehme ich an. Ne? Also da sind dann fixe Termine, die auf dich warten, oder?
Genau, da muss ich halt um Punkt 9 Uhr Unterricht geben, ja.
Das ist definitiv so, dass die Selbstständigkeit einem da mehr Flexibilität einräumt. Ich nehme es bei mir so wahr, dass irgendwann dann aber auch der Punkt erreicht ist, wo ich merke, okay, jetzt habe ich, weiß ich nicht, dreimal am Morgen eine halbe Stunde verschenkt, ne, weil ich auf die Bedürfnisse meines Kindes geachtet habe. Jetzt fehlen mir anderthalb Stunden in der Selbstständigkeit. In der Zeit könnte ich 3 Coachings nachbereiten. Mist, wann hole ich diese Zeit nach? Und dann sehe ich das eigentlich wie so eine Waage, zu schauen, okay, jetzt habe ich ne, dreimal die Bedürfnisse meines Kindes gehört, aber wann hört denn eigentlich jemand dieses andere Bedürfnis nach Wiederverwirklichung, Selbstverwirklichung in der Selbstständigkeit? Und dann nutze ich halt das, was geht an Ressourcen, um es wieder auszugleichen. Also entweder ist es dann die Babysitterin, dass ich sage, okay, ich muss dafür jetzt am Abend mal was nachholen und binde sie dann ein, oder ich binde meinen Mann ein, indem ich sage, okay, ich habe jetzt dreimal morgens hier, bin ich in die Bresche gesprungen, jetzt brauche ich dich mal, weil da drängt jetzt wirklich was an den Aufgaben. Oder ich erkläre es auch wirklich einfach meiner Tochter und sage, Mama braucht jetzt mal eine Pause. Natürlich kann ich sie dann nicht anderthalb Stunden alleine lassen, aber ich gehe dann schon auch in die Kommunikation auf Augenhöhe mit ihr und sage, ich habe da jetzt auch ein Bedürfnis, ne? Ich brauche jetzt auch mal wieder Zeit für mich. Und sicherlich ist diese Flexibilität, darauf zu reagieren, in der Selbstständigkeit mehr gewährleistet. Vor allem, wenn man nicht in irgendein Büro fahren muss oder so.
Du hast an irgendeiner Stelle mal erwähnt, dass du das Thema Fachkräftemangel und schleppende Digitalisierung als Herausforderung im Bildungssystem empfindest. Ich würde gerne nochmal den Rückgriff sozusagen dahin machen. Was siehst du denn für Möglichkeiten, wie man als selbstständige Mutter durch berufliche und persönliche Erfahrungen, wie kann man da irgendwie einen positiven Beitrag zu leisten, um genau dieses Problem aufzuheben?
Ja, super schwierige Frage. Da hast du eine gute Coaching-Frage gestellt. Als Coach muss man ja immer versuchen, den Klienten in die Lösungsfindung zu treiben, ne? Und wenn ich jetzt als Coachee sozusagen mich darüber beschwere, dass die Digitalisierung schleppend verläuft und der Fachkräftemangel herrscht, dann war es eine sehr schlaue Frage von dir zu schauen, was man denn dann selbst tun kann sozusagen. Ich glaube, was das Thema Digitalisierung angeht, boah, das ist echt ein riesengroßes Brett, ist ja nicht auch nur jetzt im Bereich Schulen so, sondern ja überall in Deutschland. Ich glaube, die Regulierungen stehen uns da unheimlich im Weg. Ich würde mir manchmal wünschen, dass vielleicht auch gerade Mütter, selbstständige Frauen da noch mehr Geschäftsmodelle entwickeln, vielleicht neu denken, pragmatisch sind. Also ich glaube, dass wir als Frauen ein unheimliches Gespür dafür haben, was grundsätzlich gebraucht wird am Markt, und wünsche mir tatsächlich einfach, dass es mehr selbstständige Frauen gibt, die vielleicht in irgendeiner Form digitale Lösungen finden, die beispielsweise an diesen Bildungssektor anknüpfen. Das wäre mein einziger Gedanke in Bezug auf das Thema Digitalisierung. Also das finde ich auch unheimlich schwer. Was den Fachkräftemangel angeht, glaube ich, dass es alleine schon ein super wichtiger Schritt ist, mehr nach dem Gemeinschaftsgedanken zu leben, als nach so einer Konfrontationssituation. Ich erlebe das gerade täglich in der Kita. Da kommen Eltern in die Kita rein, Die sind vielleicht übermüdet, überlastet, die haben den Anspruch eben pünktlich am Job zu sein. Das Kind ist vielleicht in einer anstrengenden Phase und dann treffen die auf die Kita-Leitung mit den Betreuern, die selber auch am Limit sind, die ständig krank sind. Jetzt gerade auch im Winter haben wir das oft erlebt, die auch Personalmangel haben, versuchen mit Händen und Füßen noch irgendwie die Öffnungszeiten zu halten. Und dann entsteht so eine Konfrontationssituation statt eigentlich einer Vergemeinschaftung der Probleme, vielleicht auch mal eines Zuhörens und zu sagen, ich sehe gerade, dass es bei Ihnen auch schwierig ist. Ne? Was können wir gemeinsam tun, um den besten Plan irgendwie zu schaffen? Also wirklich dieses in Kontakt gehen eigentlich auch wieder, ne? Und Verständnis schaffen für gerade diese Bereiche, wo die Fachkräfte schon eh so rar sind. Weil ich glaube, dass ansonsten uns in 2-3 Jahren noch mehr Betreuer fehlen werden und auch noch mehr Lehrkräfte an Schulen.
Das ist spannend, dass du das gerade mal aufgezeichnet hast, dieses Bild von diesen Eltern, die müde in die Kita kommen und zur Arbeit müssen. Und dann sage ich jetzt mal du, die kommt mit einem gewissen Mindset und sagt, die können jetzt auch alle nichts dafür und sich zusammenreißt sozusagen, mal in Anführungszeichen. Ich meine, du bist sicherlich auch müde manchmal und hast auch anstrengende Phasen. Insofern ist es ja immer eine Frage, wie man das Ganze verpackt. Hast du nicht den Eindruck, dass man eher als, das ist jetzt eine total blöde Frage eigentlich so rumgestellt, nein, ich muss das jetzt offen formulieren, wie ist es denn als selbstständige Mutter, ist es doch vielleicht manchmal eher so, dass man Zugeständnisse macht? Hast du nicht das Gefühl, dass du, also man wird ja auch gefragt danach, was man beruflich macht, dass von Selbstständigen eher eine gewisse Flexibilität erwartet wird, als es jetzt von Eltern in Anstellung erwartet wird? Wie ist da bei dir die Realität?
Ja, doch, das erlebe ich auch. Das wird mir nicht so direkt gesagt, aber ich spüre das ein bisschen unterschwellig. Es gab eine Situation, wo bei uns auch so Kulanzabfragen in der Kita waren und dann Eltern eben die Kinder zu Hause lassen sollten, wo es möglich war. Und bei uns ist es so, dass dadurch, dass mein Mann dienstags bis donnerstags im Büro ist, diese Tage auch die schwierigsten sind, wo wir eben die Betreuung zu Hause gewährleisten können. Das klappt an einem Montag oder Freitag besser, weil er dann auch zu Hause ist und wir uns das Kind hin und her schieben, um es mal so fies auszusprechen, wie es ist. Also wenn ich ein Coaching habe, übernimmt er die Kleine und danach übernehme ich sie wieder und er versucht auch seine Termine entsprechend reinzupuzzeln. Und wenn wir dann eine Situation haben, wo in der Kita dienstags bis donnerstags die Kulanzabfragen sind und wir dreimal nicht zurückstecken, werden wir am Donnerstag schon auch mal ein bisschen schräg angeguckt. Und gerade wenn ich die Kleine bringe, fällt das auf. Denn sie wissen, dass mein Mann festangestellt ist und auch eben ins Büro fährt. Gerade dienstags bis donnerstags ist er dann auch ordentlich gekleidet. Dann kann man das da direkt ablesen. Und bei mir ist das dann halt so, dass ich theoretisch diese Flexibilität hätte. Das ist ein Thema, was mich auch ein bisschen stört und was bisher noch nicht zur Aussprache kam. Sollte es aber nochmal so eine Situation geben, würde ich da einfach auch mal ins Gespräch mit der Betreuung gehen und tatsächlich mal transparent machen, dass Selbstständigkeit nicht bedeutet, man hat keine Arbeit, sondern man kann sie halt gut verschieben, wenn andere Leute dann die Care-Arbeit übernehmen können. Ne?
Du hast da natürlich ein ganz gutes Standing jetzt schon, wie wir das hören. Ich würde gerne zum Abschluss noch fragen, was würdest du denn anderen selbstständigen Müttern empfehlen, die genau diesen Struggle auch spüren und eben innerlich vielleicht nicht dieses Konzept schon verfolgen und sagen, nee, Selbstständigkeit ist auch ein Job und so weiter, die vielleicht auch noch am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen und vielleicht noch nicht so viel Kunden oder Ähnliches haben und dadurch sagen, ja, dann bringe ich sie halt nicht zur Kita heute. Was würdest du da empfehlen, damit man sich da innerlich ein gutes Mindset zulegt, damit man künftig auch mehr Kundenanfragen überhaupt annehmen kann, da überhaupt die Luft ist?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus innerer Arbeit und äußerer Arbeit. Also mit innerer Arbeit meine ich, wirklich für sich klar zu haben, was sind die Werte, denen ich folge in meiner Selbstständigkeit, was ist der Sinn dahinter? Also was für einen Impact möchte ich mit meiner Selbstständigkeit hinterlassen? Warum mache ich das? Und ich glaube, dass wenn das ganz klar ist, ganz bewusst, vielleicht sogar irgendwo aufgehangen, ja, ich habe zum Beispiel ein Vision Board mal gebastelt, da sind ganz klare Visionen davon drauf, wie meine Selbstständigkeit Platz haben und wirken soll auf dieser Welt, dann kann das schon helfen, immer wieder im Bewusstsein zu haben, warum diese Selbstständigkeit so wichtig ist. Und das andere ist wirklich das Thema Strukturen schaffen und auch Backup-Pläne zu schaffen. Sich vielleicht doch mal eine Babysitterin zuzulegen, eine zu suchen für den Fall. Das heißt, auch wenn man jetzt gerade wenn man auch noch nicht viele Klienten hat, noch das Gefühl hat, man kommt einigermaßen hin mit Kind hin und her schieben zwischen Mann und Frau, dann trotzdem schon mal eine Struktur schaffen, die auch für später trägt. Und das kann dann halt eine Babysitterin sein oder die Oma. Aber dass das schon mal geübt wird, schon mal vorbereitet wird, auch für mal etwaige stressigere Phasen. Weil oftmals ist, glaube ich, in den Köpfen der selbstständigen Mütter auch so, ja, ich schaffe das schon irgendwie. Und irgendwann verpassen sie den Punkt zu sagen, okay, jetzt schaffe ich es eigentlich nicht mehr irgendwie. Eigentlich muss ich jetzt auf mein Netzwerk und auf meine Supportsysteme zurückgreifen und die dann überhaupt erst zu schaffen, kostet dann halt auch nochmal Zeit, also dass das Kind Vertrauen zur Oma fasst beispielsweise oder dass die Babysitterin schon ihre Verfügbarkeiten geprüft hat oder dass es regelmäßige Tage gibt. Also ich glaube, das ist entscheidend, um da gut strukturiert aus der Gründung raus in die volle Selbstständigkeit zu kommen.
Ja, definitiv. Danke für diese Anleitung. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, glaube ich, um da hinzukommen. Ich würde dir gerne jetzt zum Ende noch 10 Fragen stellen. Die stelle ich immer so ein bisschen zum Kennenlernen nochmal, dass alle nochmal so einen Rundumblick von dir kriegen. Sind nur Entweder-Oder-Fragen, also du kannst ganz schnell darauf antworten. Ich starte mal. Tee oder Kaffee?
Kaffee. Definitiv.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig. Ich liebe diese Freiheit und Flexibilität.
Ja. E-Mail oder Telefon?
Schwierig. Lange Zeit E-Mail und ich zwänge mich immer mehr zu Telefon. Ist einfach pragmatischer.
Nachtigall oder Lerche?
Nachtigall.
Virtuell oder vor Ort?
Auch schwer. Vor Ort kommt man mehr in Kontakt.
Hausschuhe oder Socken?
Hausschuhe. Halten schön warm.
Instagram oder LinkedIn?
LinkedIn.
Analog oder digital planen?
Digital.
Auto oder Bahn? Beziehungsweise manchmal ist auch Bus.
Ja, Bahn mit der Hoffnung, dass sie pünktlicher wird.
Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderbauernhof.
Alles klar. Danke dir. Dann haben wir jetzt da noch ein bisschen mehr Gefühl für dich bekommen. Ich danke dir sehr für die ganzen Einblicke in deinen Job, in dein Leben. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg weiterhin mit Grundcoaching.
Dankeschön, liebe Lisa. Das hat Spaß gemacht.
Dann hab noch einen schönen Tag und bis bald.
Bis bald.
Mamas Werkzeugkiste. Ich habe ja schon erzählt, dass ich vor allem mein Bullet Journal für die Selbstreflexion nutze. Nun führt ja nicht jeder von uns ein Bullet Journal und hat vielleicht einen Planer, der eher digital ist. Und ja, also es gibt so unterschiedliche Herausforderungen. Eine Möglichkeit, diese Selbstreflexion sehr gut umzusetzen und damit vielleicht auch erstmal zu starten, fand ich das 6-Minuten-Tagebuch. Das habe ich vor einigen Jahren mal geführt. An dieser Stelle sei wieder gesagt, unbezahlte Werbung. Ich fand das einfach sehr gut. Ich habe das auch schon mehrfach verschenkt, weil es einfach wirklich toll ist. Da gibt es immer wieder Reflexionsfragen, tägliche und monatliche Fragen, die man sich einfach stellen kann. Und dadurch kommt man auch an viele spannende Punkte, die man einfach mal hinterfragen kann. Und ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man eben solche Reflexionsfragen nutzt, um da einfach in so ein Gespräch mit sich selbst zu kommen. Da ist dieses 6-Minuten-Tagebuch auf jeden Fall eine Hilfe. Ich packe dir das mal in die Shownotes, wenn du das noch nicht kennst. Dann schau dir das mal an. Vielleicht ist das ja was für dich, um das Thema Selbstreflexion anzugehen.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teil sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.